auch und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast, Folge 513, aufgenommen nach der Spielabsage. Unser HSV sollte in Dresden gegen Dynamo spielen, haben wir aber nicht getan. Darüber müssen wir sprechen. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha.
Moin Moin, ja, natürlich sprechen wir gerne darüber, da freue ich mich sehr auch schon drauf. Und nur weil da ein paar hohle Spacken Ärger machen, lassen wir uns ja unseren Podcast nicht.
Ja, geben. Es kann ja wohl nicht angehen, dass irgendwelche rechtsradikalen Vollidioten erschaffen, dass ein Fußballspiel abgesagt wird.
Ja.
Aber sie schaffen es definitiv nicht, unseren Podcast abzusagen. Nee. Es geht nicht
um das Fußballspiel, entschuldige, aber es geht gar nicht so um das Fußballspiel als solches, aber dieser Wandel in unserer Gesellschaft hier, der gerade so anzufangen scheint, den kann ich nur überhaupt nicht gutheißen.
Ja, wir müssen nur wir dürfen darüber nur nicht nur sprechen. Also ja. Heiko Maas hat heute gesagt, runter vom Sofa. Ja, unsere Generation, wir mussten nie für Freiheit kämpfen, wir mussten nie für Demokratie kämpfen, wir mussten nie dafür kämpfen, ja, dass wir mit offenen Grenzen leben und sehr viele Vorteile genießen. Und wem das wichtig ist, der muss, glaube ich, in der nächsten Zeit auch aufstehen und sich zeigen und auf die Straße gehen. Das ist so. Weil sonst überlassen wir diesen völlig verblendeten Vollidioten das Feld und das geht gar nicht. Ich habe heute bei Twitter ein Foto gesehen, es hat mich so erschüttert, dass irgendwelche Nazis vor einem Haus einer grünen Politikerin in der Wohnstraße eine Mahnwache jetzt aufgestellt haben.
Ach Gott.
Irgendwie, das waren nur 4-5 Leute, also ja, aber mit so einem Transparent und sie hat das aus ihrer Küche raus fotografiert, dass sie geschrieben hat, sie traut sich jetzt nicht rauszugehen. Wo kommen wir denn da hin? Und da müssen wir aufstehen und wenn das in meiner Wohnstraße wäre, dann musst du aufstehen und dann müssen da 200 Leute stehen und nicht 5, die sagen, ey, das ist egal, ob ich die Grünen-Politik richtig finde oder nicht, aber das geht viel zu weit.
Das ist gar nicht der Punkt, genau. Ne? Also Hashtag Wir sind mehr, der ist ja in den letzten Tagen tatsächlich auch auf Twitter schon installiert worden und gut frequentiert worden.
Und deswegen,
das muss auch wirklich das Zeichen sein.
Und deswegen heißt ja auch diese Folge, ne? Nur der HSV, wir sind mehr. So. Also, Stellung beziehen. Ich war heute vor dem St. Pauli-Stadion. Heute, Tag der Aufnahme ist Sonntagnachmittag. Der FC St. Pauli spielt auch noch gerade gegen den ersten FC Köln. Das ist aktuell die 79. Spielminute. Ecke für St. Pauli! Oh, wirklich jetzt?
Das ist ja besser als jeder Kommentator hier bei Sky oder so.
Denn, gut, wenn ihr das hört, dann wisst ihr, wie das Spiel ausgegangen ist. Wir werden es im Laufe des Podcasts sicher noch mitbekommen. Aber Pauli führte 2-0, lag dann 2-4 zurück. Jetzt steht es 3-4 und St. Pauli spielt auf den Ausgleich. Naja, ich war auf jeden Fall mit meiner Frau heute vor dem Melanthor-Stadion, haben so ein bisschen die Atmosphäre aufgesogen und es war eine völlig entspannte Atmosphäre. Und ich habe mich auch verleiten lassen, zum allerersten Mal mir etwas von St. Pauli zu kaufen. Es ist kein offizielles St. Pauli-T-Shirt, es ist von einer Fangruppierung, ne? Aber dick und fett und das T-Shirt habe ich jetzt gerade an, wo wir gerade die Podcast-Folge aufnehmen, Nazis raus aus den Stadien. Da habe ich gedacht, das unterstütze ich jetzt mal. So, ja. Egal, ob das T-Shirt, egal ob das T-Shirt braun ist oder... Also ne, es heißt wirklich Stellung beziehen. Und es ist natürlich auch so scheiße, weil eigentlich Fußball und Politik sollten schon zwei getrennte Dinge bleiben. Ja. Aber das meinte ich ja gerade, ne? Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft wird jetzt auch gezwungen, Stellung zu beziehen. Weil diese Minderheit ist laut, diese Minderheit glaubt, sie spricht für die Mehrheit und man muss deutlich machen, dass das nicht die Mehrheit ist. Ne? Egal, ob man für die Willkommenskultur ist, egal, ob man mit der Politik von Frau Merkel einverstanden ist, ja oder nein, das sind zwar unterschiedliche Dinge. Du kannst etwas sehr kritisch sehen, du kannst auch gegen etwas sein, aber eine Alternative zurück mit, was haben die in Chemnitz? Nee, natürlich nicht gesamt Chemnitz, aber was hat da eine Gruppe geschrien? Adolf Hitler Fan, nee, wir sind Fans, Adolf Hitler Hooligans oder so. So, wo du sagst, so und spätestens da, wenn du demonstrieren willst gegen Flüchtlinge meinetwegen oder gegen die Flüchtlingspolitik, kannst du ja machen. Aber wenn du dann diese Glatzköpfe, die solche Dinge schreien, wenn du da neben denen gehst, dann musst du die Demonstration abbrechen. Dann musst du da weggehen. Ja. Und wenn du das nicht tust, dann gehörst du zu diesem braunen Mob. Ja, und dann haben dich natürlich diese Vollidioten missbraucht, klar. Aber da muss es einen anderen Weg geben, zu demonstrieren und meinetwegen zu sagen, dass du mit der Politik nicht einverstanden bist. Das ist für mich, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, du kannst für diese Kultur sein, du kannst gegen die Kultur sein, aber eins dürfen wir nicht zulassen, dass wir diesen narzisstischen Gedankengut wieder eine Plattform geben. Und ich finde, die Plattform ist schon viel zu groß. Und auch wir als kleiner Fußball-Podcast, finde ich, müssen da auch Stellung beziehen und sagen, so geht's nicht.
Genau. Ne? Vielfalt tut immer gut. Und das ist unter anderem ja auch der Grund, warum wir uns hier eben im Vorwege so ein bisschen entschieden haben, auch so ein bisschen über St. Pauli sprechen zu wollen. Ne? Denn wir beiden sind ja auch bekannt als diejenigen, die so ein bisschen Hamburger Fußball ökumenisch daherkommen. Ne? Wir lieben den HSV, wir können aber auch dem FC St. Pauli gewisse Sympathien entgegenbringen. Ne? Ja, also wenn sie auch nicht so hoch sind wie beim HSV, das ist ja ganz klar. Aber wir gehören nicht zu der Sorte, die sagen irgendwie, dass wir den Tod und Hass oder sonst irgendetwas in der Richtung.
Kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Ja, wir haben da in der letzten Podcast-Folge ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Da hast du das mit diesem Transparent gesagt.
Ja.
Also habe ich auch unseren Sohn erzogen. Ne? Ich habe gesagt, weißt du kannst eine Sache lieben, aber nur weil du eine Sache liebst, heißt es doch nicht, dass du die andere Sache scheiße finden musst. Also diese Logik hat sich für mich als Kind, als Jugendlicher und auch als Erwachsener nie erschlossen. Ja, das heißt nicht, dass es nicht Dinge gibt, die ich vielleicht auch doof finde, klar. Aber ich muss sagen, ich bin groß geworden mit dem HSV, mein Vater hat mich mit zum HSV genommen. Ich liebe diesen Verein, ich bin da Mitglied seit vielen Jahren, ich mache seit 100 Jahren einen Podcast darüber. Ja. Der HSV ist mein Verein, gar keine Frage. Aber ich habe auch schon immer echte Sympathien für St. Pauli gehabt. Ich finde das Stadion saugeil, da mitten in der Stadt. Ich finde auch, also mir ist manchmal St. Pauli, diese Fankultur, mir ist die auch manchmal zu links. Aber sie ist definitiv mal anders als bei vielen anderen Vereinen in Deutschland. Ich finde, St. Pauli hat auch traute sich schon immer auch für gewisse Werte zu stehen, auch die vielleicht in der Fußballszene unpopulär sind. Und haben das dann auch insofern ganz gut kultiviert. Und ich habe da schon Sympathien. Was ja nicht bedeutet, dass wenn HSV am 8. Spieltag gegen St. Pauli spielt, dass ich nur eine Sekunde überlegen muss, wem ich die Daumen drücke. Ist ja totaler Quatsch. Ja,
aber im Idealfall werden die natürlich zweistellig aus dem Stadion geschossen. Das ist natürlich ganz klar. Da würde ich auch nach dem 8-0 nicht aufhören, weiter zu schreien. Sportlich steht das auf einem ganz klaren Blatt.
Ja,
der FC St. Pauli, wie du sagst, steht natürlich für eine gewisse Kultur.
Ja.
Die machen aus meiner Sicht verdammt viel richtig.
Ja.
Und würde nur der Kopf entscheiden im Leben, dann weiß ich nicht, ob ich da nicht vielleicht größer zweifeln würde, ob ich eher so dem FC St. Pauli und dessen Gebaren so zugeneigt bin. Aber es entscheidet da eben nicht nur der Kopf, sondern eben auch das Herz.
Meine Frau, ja, ne? Nicht so Fußball interessiert. Die hat heute, als wir da vor dem Stadion waren, vor dem Spiel und was gegessen haben und so, die fand die Atmosphäre da so toll. Da hat sie gesagt, ach, ich glaube, ich werde jetzt doch St. Pauli-Fan. Und da habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, Schatzi, weißt du, bei Fußball geht es auch immer noch um Fußball. Ja, und beim Fußball geht es auch um Tradition. Und da geht es auch um Stellung beziehen. Und natürlich, das steht für mich ja außer Frage, ist nur der HSV. Ich meine, der Podcast heißt so, ja, ist nur der HSV. Aber ich kann deswegen trotzdem anerkennen, zum Beispiel, ganz ehrlich, ich habe mir da eine Currywurst gekauft jetzt vor dem Stadion, ne? Die schmeckte geil. Das war eine Salzbrennerwurst und die schmeckte richtig gut. Und wenn ich diese Currywurst beim HSV sehe, die aus so einem Eimer geschüttet wird, wo ich das Kotzen bekomme, ja. Und wenn du siehst, ja, da war dann da waren mehrere Wagen aufgebaut vorne mit Vincent vegan, da konntest du Süßkartoffelpommes essen und was weiß ich. Oder ich hatte Cola-Durst, ne, geh zu so einem Stand und ich sag, ich will einfach eine eiskalte Cola. Ey, da gibt die mir eine Fritz-Cola in Glasflasche. Das ist ja wohl das Größte. Eine Fritz-Cola in Glasflasche. Und nicht irgendwie wie beim HSV eine Plastik-Cola-Flasche ungekühlt in so einen Plastikbecher rein. Schmeckt einfach scheiße und ist locker, das kostet Minimum das Gleiche. So, also da muss ich sagen, das sind so viele Dinge, wo ich so sage, wenn es mir nur um das Event geht oder, ne, muss ich sagen, da macht St. Pauli ja verdammt viel richtig. Und da wundere ich mich echt, dass der HSV nicht davon lernt. Ne? Also zum Beispiel Catering finde ich ist auch immer bei uns ein richtiges Thema, weil es ist seit Jahrzehnten langweilig. Norbert und die Feiglinge haben, glaube ich, schon in den 80er Jahren darüber sich das lustig stimmt. gemacht. Und es ist nicht besser geworden. Nicht besser geworden.
Ja. Sehr schönes Lied übrigens, ja. Trotzdem HSV heißt es, ne?
Ja, trotzdem HSV, ne? Und ich war da mal eingeladen, zugegeben, das ist jetzt schon 4, 5 Jahre her, vielleicht sogar auch 6, also ist schon ein paar Jahre her, im VIP-Bereich beim HSV. Da war ich entsetzt, dass ich die gleiche Scheißwurst vorgetischt bekommen habe, halt nur ohne, dass man sich anstellen muss, ja. Aber wo man sagt, was ist denn da? Also ich finde, da kann der HSV echt viel lernen und das sind so Punkte, die haben jetzt mit Fußball nichts zu tun, die haben auch mit Fußballkultur nichts zu tun und ehrlich gesagt, wenn ich mir alleine unsere Jungs angucke da beim HSV, da finde ich, glaube ich, jeden Spieler besser als irgendein Spieler von St. Pauli. Oh, ich kriege jetzt hier noch was zu essen und das geht ja gar nicht eigentlich, Essen und Podcastaufnahme.
Ah, doch.
So, Aber was diese Softkeys angeht, oder wenn man auch sagt, ne, wie kriegst du auch noch mehr Familien wieder ins Stadion oder wie auch immer, da muss man sagen, ey, Freunde vom HSV, geht mal zum Millerntor, guck mal, wie die das machen. Wenn die das hinbekommen, ne, müssten wir das doch irgendwie auch hinbekommen. Wobei die natürlich, letzter Gedanke dazu, gerade mit diesen Foodtrucks, die ich sehr cool fand, das ist natürlich geiler, wenn du ein Stadion mitten in der Stadt hast. Da gehen ja auch Touristen, hier, meine Frau und ich, wir sind ja auch nicht ins Stadion gegangen, aber da gehen dann auch Touristen längs oder irgendwie, die jetzt gerade über die Reeperbahn gehen, die gehen dann dahin und essen was. Wenn du natürlich beim Volkspark bist, dann hast du nur und ausschließlich nur die, die den Fußball sich angucken wollen, ne?
Naja, klar, hast du auch. Ne? Das ist so ein Mix aus allem, aber ich sehe das ja ähnlich wie du. Also ich will nicht sagen, es steht und fällt mit dem kulinarischen Angebot, aber selbst in der Barclaycard Arena drüben ist das um Meilen besser als im Volksparkstadion.
Ja gut,
da aber Veranstaltung ist und
Das stimmt. Da habe ich aber mal, also ich esse jetzt hier so ein Pizza-Baguette, es tut mir leid, ne? Liebe für die Hörer, die sich daran stören, das hier, ihr merkt es ja jetzt schon nach 12 Minuten spätestens, das ist hier eine ganz, ganz, ganz besondere Folge. Ne? Aber
so ein inspiriert. Viel, ne? Also wir haben jetzt so ein bisschen Lage der Nation haben wir schon gemacht jetzt eben. Jetzt haben wir
reden ja auch gleich.
Wir eine Kochsendung, ein kulinarisches Duett.
Wir reden ja auch gleich über den HSV. Ich wollte mich nur noch mal entschuldigen, wenn ich jetzt hier ein bisschen kau, aber das müsst ihr aber, versucht der Fallrückzieher eines St. Pauli-Spielers und Kölner Verteidiger wurde dabei getroffen, aber geht alles. So, es ist übrigens die 90. Minute, steht immer noch 3-4, St. Pauli drückt, versucht alles. Es ist ein geiles Fußballspiel, das muss man sagen. Mhm. Ja, sowieso,
auch so da können wir Liga sein. Wir hatten ja neulich noch gesagt, ne, immer heißt es, das war hier kein durchschnittliches Zweitligaspiel, aber immer wenn du guckst, ne, siehst du ein gutes Zweitliga-Fußballspiel, ne? Ich höre dich knuspern, ich muss ein bisschen weitersprechen.
Ich sag dir,
parallel zu FC St. Pauli gegen Köln spielt ja auch noch Heidenheim unser nächster Gegner, ne? Auf den müssen wir ja gleich auch noch so ein bisschen zu sprechen kommen. Aber ich weiß aber noch gar nicht, in welcher Reihenfolge wir weitermachen wollen. Ne? Wollen wir jetzt gleich über unseren nächsten Gegner so ein bisschen sprechen?
Also das machen wir zum Schluss.
Großartige Expertise hätten.
Ja, aber das machen wir zum Schluss. Lass uns vielleicht gucken. Abschließend vielleicht Spielabsage. Ne? Ja, also ich würde mal sagen, sie war verständlich.
Auf jeden Fall.
Also ich kann das nachvollziehen. Was aber auch schon der HSV gesagt hat, ein bisschen unverständlich, dass sie dem HSV so spät Bescheid gesagt haben. Die saßen ja schon da in der Bahn, glaube ich, ne? Und sind ja schon nach Dresden gefahren. Ich finde, das so ein Orga-Team der Polizei und so einer Bundesliga-Mannschaft, die hätten sich schon mal committen können. Ne?
Ja, das stimmt.
Also dass man sagt, irgendwie die Wahrscheinlichkeit ist bei so und so viel Prozent, dass wir das Spiel absagen müssen. Das fand ich jetzt ein bisschen schwach, oder?
Ja, das ist schon richtig. Wobei ich immer nicht genau weiß, was man damit anrichtet, wenn man so eine etwaige Statusmeldung rausgibt. Wir könnten eventuell absagen, was das schon im Vorfeld für Unruhe verursachen könnte. Und dann wird am Ende doch gespielt oder so. Also ich weiß nicht, vielleicht sagen die wirklich 100% oder gar nicht und dann ist es eben ein bisschen später. Das ist sehr, sehr unglücklich und insofern finde ich halt auch wirklich großartig, was unsere HSV-Truppe sich da ausgedacht hat. Ne? Das ist natürlich nur ein Tropfen auf auf dem heißen Stein letztlich, aber die HSV-Mannschaft und auch der Trainerstab und Betreuerstab hat gesammelt, die haben jeder so ein bisschen Geld reingeschossen in den Pott und das übergeben sie der Fanbetreuung und die wird's dann, ja, wie auch immer einsetzen, die wird wohl so ein bisschen den Fans, die da vor Ort waren oder ja, auf Hotelkosten sitzen bleiben, das in irgendeiner Form zukommen lassen. Also allein die Aktion als solche finde ich schon schön, egal wie das Geld jetzt letztlich eingesetzt wird.
Kam super an, kam auch bei mir super an. Wissen wir eigentlich jetzt, was für eine Summe, von welcher Summe sprechen wir?
Nein, denn? Aber das ist für mich zweitrangig. Also ich würde mich freuen,
wenn das eine weiß ich nicht. Große Summe. Ich weiß nicht, unterbreche ich dich? Ich weiß nicht, ob das zweitrangig ist. Also was ich jetzt nicht erwarte, ist, dass die jetzt sagen, also ich spendiere jetzt hier mein Monatsgehalt. Ne? Also das natürlich nicht. Aber wenn ein HSV-Spieler, ein Luis Holtby, wo du weißt, der verdient über 1 Million im Jahr. Und wenn der jetzt sagt, ich lege da 100 Euro in den Pott, als Beispiel, dann würde ich sagen, also Freunde, erst twittert ihr hier groß und dann im Verhältnis ist das Kleingeld. Ne? Also da würde ich dann so sagen, ich muss jetzt eine Summe sagen, ist ein bisschen doof, aber wenn jeder Spieler jetzt da 400 Euro reinlegt oder so, dann würde ich sagen, ja, das mal anständig, da kommen ein paar Tausend zusammen. Genau. Und das dann wieder zu verteilen, das wird die Kosten der Fans natürlich nicht auf Null bringen, aber es ist ein schönes Zeichen.
Eben, so, das ist ein schönes Zeichen. Und ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es laufen könnte, dass ich mir zumindest gut vorstellen könnte. Im Jahr 2011 hatte mein Leib- und Magen-Amateurverein sein 100-jähriges Jubiläum. Und nun war es damals ja so, Mario Moser ist Betreuer der HSV-Mannschaft gewesen. Und Mario Moser kommt aus unserem Verein, deswegen kenne ich ihn auch ganz gut. Und der ging einfach mal in die Kabine rum. Und kein Mensch aus der Profitruppe kannte diesen kleinen Pupsverein, der dann 100 wird. So, und Spieler wie Mladen Petric oder so, die haben gar nicht gezögert, die haben gleich einen 500er rausgetan. Echt? Was brauchst du? Du brauchst ein bisschen Geld, nimm das. So, also die kannten den Verein nicht es wurde nett gefragt und wie gesagt, von Petric, so, jetzt ist das raus. Ich weiß nicht, ich mache mich bestimmt nicht strafbar. Ein paar Jahre später hier.
Ja, ist schon verjährt.
Ja, genau. Er hat 500 Euro rausgetan und die anderen werden ungefähr auch in der Richtung rausgetan haben und dann hatte man ein schönes Jubiläum und es gab, inzwischen haben die auch einen Kunstrasen und so weiter. Der Verein. Geil. Also sicherlich nicht mit dem HSV-Geld. Aber wie gesagt, die sind spendabel, die Herren Profis und ich glaube auch in dieser Richtung, gerade bei den eigenen Fans dann ja auch noch, werden sie sich da sicherlich nicht knausern lassen.
Na gut. So,
kann ich mir nicht vorstellen.
So. Christian Titz, finde ich, hat auch eine gute Aussage getroffen. Als er gesagt hat, findet er völlig verständlich, dass abgesagt worden ist. Das Einzige, wo er echt darauf drängt, ist, dass das Spiel jetzt bald nachgeholt wird. Nicht, dass wir zu lange diesen Punkterückstand in der Tabelle hinterher spielen. Mhm. Und das finde ich super. Das habe ich nämlich auch gedacht. Das klingt natürlich, oder man kann, wenn man will, wenn man bösartig sein will, kann man das arrogant interpretieren. Naja, wir gewinnen sowieso. Das will ich ja gar nicht sagen, aber wenn du in der Tabelle immer nachher so im Mittelfeld zu sehen bist, weißt du, weil du einigen Spiel weniger hast und mit 3 Punkten mehr würdest du eher zu den ersten 5, 6 gehören, dann glaube ich, das ist auch viel für die Psyche. Ne? Also genau. Ich glaube, das ist schon wichtig.
Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt, wann das nachgeholt wird.
Ja, also die werden das zeitnah, wahrscheinlich in diesem Jahr noch irgendwo ansetzen. Die werden ja noch irgendeinen Termin finden. Irgendwo wird auch ein Wöchelchen frei sein. Ne? Und es muss schon jetzt im Laufe der Hinrunde irgendwie aufgeholt werden.
Aber in der Länderspielpause geht's nicht, oder was?
Nee, jetzt so schnell glaube ich auch nicht dran. Ne? Warten nicht auch jetzt demnächst hier Spieltage ein unter der Woche?
Oh, Scheiße!
Oha, was ist passiert?
Özcan in der 6. Minute der Nachspielzeit trifft zum 3:5.
Ach du.
Köln gewinnt also 5:3. Und da hat natürlich jetzt St. Pauli auch ein Problem, weil ich glaube, die haben jetzt in den letzten 3 Spielen relativ viele Gegentreffer kassiert. Ne? War das nicht auch irgendwie 1:4 ihr letztes Spiel oder so? Also das ist natürlich in 90 Minuten schwierig.
Ja, das ist hart dann schon. Ja. Ich muss mal eben tatsächlich nachgucken. Ich gestehe, also so sehr verfolge ich den FC St. Pauli dann doch nicht, aber.
Ich auch nicht, aber das hatte der Fernsehkommentator vorhin gesagt.
Ja, das stimmt. Die haben ja bei Union Berlin 4-1 verloren. Mhm. Genau. Und davor im Pokal immerhin 3 Tore kassiert, wenn auch in 120 Minuten. Aber, aber ja. Ja, läuft nicht gut. Also dritte Niederlage in Folge für den FC St. Pauli. Und,
aber ich finde, dafür, dass wir nur der HSV-Podcast heißen, genau, haben wir und besonders ich viel zu viel über St. Pauli gesprochen. Ja, dann lass uns aber, dann lass uns mal über Köln sprechen, weil das ist natürlich eine Ansage. Ne? Du liegst 0-2 zurück am Millerntor, was bekannt ist für eine geile Atmo. Auch der Sky-Kommentator hat gesagt, boah, das wird jetzt wahnsinnig schwer, hier noch einen Punkt mitzunehmen. Ey, und dann schießt du noch 5 Tore und gewinnst da 5-3. Also Köln ist mit diesem Spiel, also die waren davor ja schon der Favorit für den Aufstieg, aber das haben sie natürlich jetzt ziemlich, wie heißt es? Also beeindruckend auch bestätigt. Ja.
Jetzt haben sie 10 Punkte aus 4 Spielen. Sie haben die Favoritenrolle ja auch angenommen. Ne? Toni Schumacher hat ja nicht umsonst gesagt, hier, wir wollen aufsteigen, wir sind erster Aspirant. Daran werden sie gemessen. Und das füllen sie aber derzeit auch aus. Und wenn du nach einem 2-0 auf St. Pauli da so zurückkommst, dann ist das auch aller Ehren wert. Also muss man schon sagen, da erzählen wir auch nichts Neues. Das ist ja für die meisten klar, dass Köln da erster Aufsteiger ist. Und die einzige Truppe, die noch höheren Mannschaftsetat hat, beziehungsweise den den Marktwert der Truppe ist noch höher. Und insofern Favoritenrolle, ja, und sie werden...
Wann spielen wir gegen die eigentlich? Weißt du das?
Ach, also du erwischt mich aber hier auf dem falschen Fuß. Nö, weiß ich nicht. Die werden schon irgendwann kommen, ne?
Oder wir fahren da irgendwann hin.
Ja, ach, das ist doch alles zweitrangig. Na, ich würde mich freuen, wenn wir, wenn es noch ein bisschen dauern würde, weil so ein bisschen einspielen will ich mich ja schon noch, bevor wir da gegen Köln ran müssen. Oder ich erhoffe mir, dass sich der HSV noch so ein bisschen einspielen kann, denn wir haben ja auch diesen neuen Spieler jetzt eben kurz vor knapp noch verpflichtet und der soll ja in der Mannschaft erstmal ankommen und, von daher würde ich mich freuen, wenn der da genug Gelegenheit hat, wenn die harten Gegner da wirklich noch ein bisschen auf sich warten ließen.
So, und wenn ich dich jetzt schon immer mit einer Frage nach der nächsten bombardiere, wie heißt denn unser neuer Spieler?
Ja, das weiß ich natürlich, ne? Unser neuer Spieler, hast du die WM geguckt, heißt He Chan Wang. So. Ja, jetzt wiederholst du das mal bitte.
He Chan Wang.
Ja. Großartig. Ich verfolge ihn tatsächlich aus beruflichen Gründen, kann man sagen, schon ein bisschen länger, weil ich da auch mit der österreichischen Bundesliga zu tun hatte oder habe. Und von daher kannte ich diesen Namen natürlich schon. Und die Letzten werden ihn ja gekannt haben wegen der WM. Da hat er für Südkorea ja mitgespielt. Ich glaube, 2 Spiele sogar durchgespielt gegen Deutschland, dann reingekommen und auch wieder ausgewechselt wurden kurze Zeit später. Das war nicht ganz so glücklich. Mhm. Aber das war dann aus taktischen Gründen. Ne? Also er kam rein und dann wollte es die Taktik so, dass der Trainer dachte, der muss wieder raus, nützt ja nichts. Das ist natürlich so eine Höchststrafe, aber ist Geschichte jetzt. Nur ist er bei uns. Und das dürfte für ihn schön genug sein.
Und ich habe gehört, da gab es doch jetzt diesen Asia-Cup oder so.
Ja.
Und da haben sie gegen Japan gespielt. War es ein Finalspiel? Ich weiß jetzt gar nicht. Irgendwie, genau. Sie haben gegen Japan gespielt. Richtig. Und wer hat ein Tor erzielt?
Ja, das, wenn du so willst, das entscheidende 2-0 hat unser He Chan Wang, wir müssen den Namen noch so ein paar Mal sagen, glaube ich, erzielt das 2-0, das zwischenzeitliche. 2-1 hat Südkorea gewonnen und das war tatsächlich das Finale der Asienspiele. Da wird ja meistens so eine U23 aufgeboten, wobei das natürlich so ein bisschen aufweicht, weil es hat unter anderem ja auch Hongmin Son mitgespielt, der ja schon, ich glaube, 27 ist. Und ja, das ist für die asiatischen Truppen da, dieses Event ist das einigermaßen wichtig und unter anderem führt das ja auch dazu, dass Hongmin Son jetzt aufatmen darf. Das hast du ja sicherlich auch mitbekommen. Er muss jetzt nicht zum Bund mehr.
Ach nee, habe ich nie mitbekommen. Aber das freut mich für ihn natürlich.
Ja, die haben da so eine Regelung. Also die können ja
bis 28 Jahre. Regelung.
Ja, nee, allgemein die Südkoreaner können bis 28 Jahren noch zum Bund müssen und es sei denn, sie haben bestimmte berufliche Erfolge, will ich es mal nennen, vorzuweisen und so ein Sieg bei den Asien Games gehört im Grunde halt dazu und auf den letzten Drücker, denn Son wird jetzt demnächst, glaube ich, oder naja, wird, also nächster Geburtstag ist sein 28. auf jeden Fall, und hätte es jetzt nicht geklappt, dann hätte er wohl 2 Jahre zur Armee gemusst, und das wäre jetzt für seine Karriereplanung nicht so gut gewesen.
Nein. Das freut uns aber auch für den internationalen Fußball, weil ich finde, der spielt ja auch so geil, oder? Oder? Meine Fresse, wenn ich da Tottenham sehe, ich finde das immer genial.
Ja, Son, ach, den sehe ich auch nach wie vor gern. Und das ist auch einer der wenigen, ich glaube, der einzige neben Jonathan Tah, die ich auch wieder gern zurück beim HSV sehen würde.
Bitte keinen mehr zurück zum HSV. Bitte keinen mehr zurück. Nein! Bitte nicht.
Ach, Mensch, diese beiden. Naja, gut,
egal. Aber wen wir nicht zurückholen müssen, weil er geblieben ist, ist Douglas Santos.
Oh ja,
darüber müssen wir noch mal ganz kurz sprechen. Der, wie heißt der? Deadline Day ist Geschichte, und tatsächlich, wir haben es geschafft. Ich habe ja noch in der letzten Folge gesagt, nee, ich glaube, der geht noch weg. Ne, ja. Das ist alles nur hier, um das Geld hochzuhandeln. Aber Douglas Santos bleibt zumindest jetzt bis Weihnachten beim HSV.
Ja, es ist ein neues Gefühl, komischerweise. Die HSV-Verantwortlichen sagen etwas und das tritt dann auch ein. Also da wird dann nicht von abgerückt. Das ist ja wirklich toll. Also wie immer das jetzt auch zustande gekommen ist. Vielleicht gab es ja wirklich kein Angebot mehr, aber sie sind hart geblieben, sie haben ein Statement abgegeben, der wechselt nicht, und siehe da, der wechselt nicht. Super.
Ja, finde ich auch. Ganz, ganz große Klasse.
Und ich finde, wir haben jetzt auch wirklich eine Mannschaft zusammen. Ich will sie nicht über den grünen Klee loben, aber das ist wirklich oberer, zweitiger Durchschnitt, Minimum. Die Neuzugänge, die Becker da rangezogen hat, auch wenn sie jetzt nur die Saison bleiben, aber das ist schon echt eine gute Truppe.
Köln ist Aufstiegskandidat Nummer 1 und gleich dahinter der HSV. Wer denn noch? Natürlich kann immer noch mal ein paar Truppen geben, wie auch Union Berlin zum Beispiel oder so, die dann noch oben ran können und so weiter. Ne? Aber ich sag jetzt mal, als Köln eben aufs Feld gekommen ist, bei der Mannschaft, dessen Namen ich jetzt nicht mehr sagen will, ne? da habe ich schon gedacht, boah, das liest sich wie so eine Erstligamannschaft, ne? Mit Hector und wie sie alle heißen, so, ne? Timo Horn und dann habe ich nachher so gedacht, beim HSV ist es aber ähnlich, ne? Da ist der Hand und dann Holpi und blablabla. Da denkst du, das ist einfach auch für eine Zweitligamannschaft ja eigentlich, für eine zweite Liga ja eigentlich viel zu gut.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das war ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Abstieg ein Betriebsunfall war. Der hätte jetzt ein 5 Jahre andauernder Betriebsunfall, was da bei uns passiert ist. Aber es haben ja selbst neutrale Beobachter gesagt, dass der Kader des HSV eigentlich zu gut ist, um abzusteigen. Aber du siehst, was eben passiert, wenn mit diesem Kader nicht vernünftig und das auf vielen, vielen, vielen Ebenen umgegangen wird. Dann kommt es eben zu so einem Unfall, und der wird nun ausgemerzt, und wir haben ja die wichtigen Spieler für die Mission Wiederaufstieg, nenne ich sie mal, behalten. Und das ist das Wichtige. Und deswegen sehen wir, glaube ich, in diesem Jahr eine relativ angenehme Saison. Ich glaube nicht, dass wir jeden Gegner dominieren werden, aber über die Spielzeit von 90 Minuten wird es oft so sein, dass wir gerade zum Ende dieser 90 Minuten die stärkere Truppe sind und deswegen das Spiel für uns entscheiden. Ne?
Wir haben jetzt
oft genug späte Tore erzielt.
Ja, ich denke, wir können uns in vielen Dingen nur selbst schlagen, und es liegt auch an dem Trainer und an dem Trainerteam, dass auch der Fokus der Spieler immer wieder geschärft ist, ne? Also es wird sicher mal Rückschläge geben, und du liegst auch mal zurück. Ich meine, Köln, wieder echt bestes Beispiel, ne? 0-2 und dann heißt es aber an sich glauben und die Dinge, die man trainiert hat, umsetzen und so fort.
Normalerweise müsste man die Kölner Fachpresse jetzt in den nächsten Tagen lesen, weil wenn der HSV mal 2-0 führen würde, zurückliegen würde und dann noch das Spiel mit 5-3 gewinnen würde, also da würde es doch mindestens 5 Tage einen Artikel würde den nächsten jagen, also wie schlimm es beim HSV zugeht und wie unordentlich das wäre. Eigentlich müsste man die Kölner Presse jetzt mal lesen,
wie
das Spiel aufnimmt.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Doch, also so, nein, du verstehst nicht, Entschuldigung. Nee.
Ich verstehe es nicht, wollte, doch.
Die Tatsache, dass der HSV 2-0 zurückliegen würde, würde doch dazu führen, dass er über diese beiden Gegentore geschrieben würde, als über die 5, die man nur noch schießt. Und was für ein Sauerhaufen Abwehr man hat und Chaos beim HSV, 2 Gegentore in, was weiß ich, 20 Minuten. Sowas würde, glaube ich, 5 bis 7 Tage geschrieben werden, bis zum nächsten Spiel.
Ja, das ist...
Ja, das läuft bei anderen Vereinen anders.
Ja, also ich glaube, das weiß ich jetzt nicht, wie es in Köln ist, aber na klar, das ist so diese Hamburger Presse, sagt man auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir HSV-Fans, wir haben in den letzten 10 Jahren so gelitten und wir haben so viel Scheiße erlebt, dass... Wie soll ich sagen? Wir sind natürlich auch sehr empfindlich, ja. Also mir ist das jetzt so aufgefallen, ich konnte mich gar nicht so wirklich freuen nach der ersten Runde im DFB-Pokal, wo wir gegen eine Mannschaft gespielt haben. Da haben wir sogar einen Podcast danach aufgenommen und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie sie hießen. Ja, also es war ja wirklich, ja.
Also, Erntebrück,
Mann. Erntebrück, ja. Genau, Erntebrück. Ja. So, was haben wir da gewonnen? 5-3 oder was?
Richtig.
So, und ich konnte mich gar nicht so richtig freuen, weil wir halt 3 Gegentreffer kassiert haben. So, und jetzt habe ich ein Interview gesehen, das fand ich ganz, erst im Fernsehen gesehen und dann habe ich es nochmal nachgelesen, jetzt am letzten Spieltag an diesem Wochenende, erste Bundesliga mit Bruno Labbadia. Ja, ja, der führt ja mit seiner Wolfsburger Mannschaft irgendwie die Bundesliga an mit Bayern München, beide mit 6 Punkten, also die ersten beiden Spiele gewonnen, aber auch gegen Leverkusen und gegen Gladbach. Schalke und Leverkusen. Ich meine, das sind ja zu Beginn jetzt auch nicht die leichtesten Gegner. So, und die haben beide Spiele gewonnen. So, und da wurde er interviewt und dann hat er gesagt, ja, wir haben halt sehr viel gearbeitet und wir haben sehr, 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 sehr viel Selbstbewusstsein bekommen und sind dann einfach gut gestartet. Und der hat halt nichts davon gesagt, dass er im DFB-Pokal irgendwie noch bis zur 89. Minute zittern musste, ebenfalls gegen so einen kleinen Dorfgegner, wo sie nachher in der letzten oder in einer der letzten Spielminuten nachher noch das 1-0 geschossen haben. Da stand es irgendwie immer 0-0. Und dann habe ich es nachgelesen, war das jetzt im Abendblatt, ich bin mir nicht sicher, aber auf irgendeinem Online-Portal. Und da wurde er daraufhin nochmal angesprochen, DFB-Pokal, naja, aber so richtig glänzend sind sie ja nicht gestartet. Und dann hat er geantwortet, in der ersten DFB-Pokalrunde musst du einfach nur gewinnen. Punkt.
Okay.
So, da diskutiert man gar nicht. Und denk mal, wie schwer sich Bayern München getan hat. Ne? Mhm. Aber wie in Hamburg, ne, wir haben zwar 5 Tore geschossen, aber darüber hat kaum jemand geschrieben. Sondern wir haben immer drüber geschrieben, oh, die wackelige Abwehr und wir haben ja 3 Gegentreffer bekommen.
Ja,
so, also, das meine ich. Ja. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich habe auch das Gefühl, beim HSV im Umfeld ist das Glas auch schnell immer gerne halb leer. Aber das finde ich zwar scheiße, aber ich erkenne mich da selber ja auch oft drin. Also ich bin ich denke ja selber manchmal ganz genauso, ne? Also verrückt.
Ja, klar. Aber wo du gerade Labbadia erwähnst, weißt du, wie stark gerade seine Siegesserie ist, wie oft er jetzt hintereinander gewonnen hat? 6-mal.
Ist nicht dein Ernst?
Ja, 6-mal in Folge hat er jetzt ein Pflichtspiel gewonnen. Du hast es selber gesagt, die Relegation davor war ja noch 34. Spieltag gegen Köln, ich glaube 4-1 gewonnen. Dann die beiden Spiele in der Relegation, dann hat er das Pokalspiel gewonnen und jetzt die ersten beiden Bundesligaspiele. 6 Siege in Folge. Ja, sag mir mal einen Trainer, der das geschafft hat zuletzt so, wahrscheinlich Guardiola, ich weiß nicht, in Deutschland. Oder sag mir mal, wann das ein HSV-Trainer mal geschafft hat. Musst du lange suchen für.
Wollen wir jetzt da dieses Fass nicht aufmachen?
Nein, auf keinen Fall.
Weil ich ja in meiner Podcast-Historie hier öfter schon, was die Trainerwechsel beim HSV anging und so, da habe ich ja schon ganz oft
gesagt. Weil der Bruno Labbadia beim HSV ja gern und oft gescholten ist, wollte ich auch mal sagen, dass er da auch mal eine positive Serie
hat. Ja, und auch bei den Wolfsburg-Fans, ne, die haben ihn ja auch nicht gerade mit offenen Armen fangen und sehen ihn ja auch sehr kritisch. Ja, aber so sind die Fans, ne? Wer weiß, wie sie ihn jetzt sehen, ne? Man weiß es nicht. Aber eine Sache ist vielleicht auch noch aktuell beim HSV, über die wir noch sprechen sollten.
Ja.
In der kommenden Woche, ich glaube am Dienstag, den 4. September, wenn ich da richtig informiert bin, erscheint ja ein Buch, das für viele HSV-Fans ganz interessant sein könnte. Es heißt Der Abstieg, wie Funktionäre einen Verein ruinieren. Und die beiden Autoren sind Tobias Escher und Daniel Jovanov.
Ja.
Und da skizzieren sie so die letzten 10 Jahre. Weil du vorhin gesagt hast, das war ja nun auch kein Betriebsunfall, unser Abstieg.
Genau.
Und da gehen sie das nochmal durch. Ja, und ich hatte jetzt das Glück, vorab schon ein bisschen lesen zu können. Ich habe so die ersten 30, 40 Seiten lesen können. Und ich muss sagen, das las sich extrem vielversprechend. Ich werde mir das Buch nächste Woche definitiv kaufen, weil es A, ganz gut geschrieben ist. Und der Tobias Escher, der ist ja bekannt für seine Spielanalyse. Und der Daniel Jovanov ist ja eher einer, der so ein bisschen diese hinter den Kulissen Blick hat, Funktionäre, Aufsichtsrat und so weiter. So, und der Beginn des Buches, das, was ich jetzt gelesen habe, das fand ich halt wirklich gut gemacht, weil sie fangen mit der These an, ja, und wir HSV-Fans, wir können es eigentlich nicht ab, aber sie fangen mit der These an, dass eigentlich der Abstieg des HSV mit einer Papierkugel begonnen hat. Und dann haben sie die Saison 2009 genommen, wo wir halt diese vier Spiele hatten gegen Werder Bremen in 18 Tagen. Und dann haben sie auch nochmal aufgeschrieben, wo stand der HSV? Der HSV hat im Jahr 2009 seine beste Saison seit 83 gespielt. Wir standen, als wir das erste Spiel gegen Bremen gespielt haben, standen wir irgendwie nur 4 Punkte hinter dem Tabellenersten Wolfsburg, waren punktgleich mit Bayern München. Irgendwie so, wir waren irgendwie auf Platz 3 der Tabelle. Und dann kamen diese Spiele gegen Bremen und dann kam halt, dann kommt halt die Stärke des Tobias Escher, der dieses Spiel auch noch einmal analysiert hat. Wie gespielt haben, wie Martin Jol die Mannschaft aufgestellt hat, wie wir taktisch gespielt haben. Und wenn du die ganzen Namen dann da liest, ne, sowohl beim HSV, aber auch bei Werder Bremen, da mit Özil und Naldo und wer da alles so gespielt hat, das war geil. Und er kommt halt auch, und dann kam er auch, ich glaube, das war das erste Spiel, DFB-Pokal, ne? War, glaube ich, das erste Spiel, bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Oh, das kriege ich nicht mehr hin.
Das wüsste ich jetzt
nicht mehr. Ich würde fast sagen, dass das ein Spiel vielleicht, oder das erste Spiel vielleicht
egal, aber ein, bei, aber ein
UEFA-Pokalspiel gewesen
ist. Aber ist egal. Nee, ich überlege jetzt gerade. Nee, es war sogar DFB-Pokalspiel das erste, weil das war ja bei uns in Hamburg. Und die, so steht zumindest im Buch, die Funktionäre von Werder Bremen, die haben, also Werder Bremen war da Zehnter in der Tabelle und der HSV wohl Dritter irgendwie so, die haben die Favoritenrolle uns gegeben und wir haben sie eigentlich auch angenommen. Und der Einzige aus Bremer Seite, der gestänkert hat, war Tim Wiese. Und da hat dann irgendwie große Sprüche geklopft. So, und dann nach 120 Minuten stand es ja 1-1 und dann hält Tim Wiese 3 Elfmeter. Er hält sie. Und dann wird, ne, Jerome Boateng linke Ecke gehalten und so. Da steht ja alles nochmal in dem Buch und du erlebst das alles nochmal so mit. Und denkst, was für eine Scheiße eigentlich. Ne? Weil wir waren eigentlich nicht das schlechtere Team. Und dann skizzierte die anderen Spieler auch. Und dann war das Rückspiel des Europapokals in Hamburg. Bremen führte 2-1, nachdem, wie ich es im Buch gelesen habe, mehr oder weniger glücklich und nicht wirklich verdient. Okay. So, und der HSV hätte nur noch ein Tor schießen müssen und wir wären im Finale der Euroleague gewesen. Und ein Ball geht bei uns an die Torauslinie. Der, wie hieß der noch? Gravesen, glaube ich, war es.
Nee, das war.
Nee, wie heißt der?
Der Graugard. Michael Graugard.
Meinetwegen der, genau. Ja. So, der ist unbedrängt, weil es kam kein Bremen-Spieler, der nach diesem Ball gelaufen ist. Also er hätte diesen Ball einfach ins Tor ausrollen lassen können.
Genau.
Wäre völlig okay gewesen. Aber er hat sich gedacht, weil es war ja schon irgendwie 80. Minute oder so, nee, ich schlag den Ball mal lieber nach vorne, um das Spiel schnell zu machen. Und dann geht dieser Ball gegen diese Papierkugel, prallt deswegen höher ab. Er trifft den nicht wirklich, sondern nur am Schienbein. Der Ball geht ins Tor aus. Dadurch Ecke für Bremen. Ecke, Kopfball, Baumann, 3-1. Bremen steht im Finale. Ja. So, also, wenn du das alles noch mal liest und was das dann mit Hoffmann und mit Bierhoff zu tun hatte und wie die sich dann noch mal getroffen haben und wie dann Hoffmann dem Bierhoff noch mal vorgehalten hat, er ist ja auch für den Nachwuchs zuständig und in dieser Saison hat ein einziger Nachwuchsspieler des HSV 11 Minuten in der ersten Mannschaft gespielt, aber wir geben da 5 Millionen im Jahr aus und Dukaten, die ist irgendwas für die Bildzeitung, aber bitte nicht in der Realität und nur weil er einen Van der Vaart und einen Nigel de Jong gekauft und verkauft hat, was gut war, hat aber auch extrem viele Flops gelandet. Und in diesem Zusammenhang hat ja dann Beiersdorfer das Handtuch geworfen, kriegt, obwohl Beiersdorfer zurücktritt, kriegt er auch noch vom damaligen Aufsichtsrat Becker die Zusage, noch 1 Million Abfindung zu bekommen, wo du wieder kotzt, wenn du das liest, ja. Und dann geht halt dieses ganze System los, Martin Jol verlässt dann auch den Verein, weil er da keinen Bock hatte und geht dann zu Ajax Amsterdam. Und so weiter und so fort. Was ich damit hoffentlich in den letzten 5 Minuten euch HSV-Fans und unseren Zuhörern nur sagen wollte, ich war in diesen keine Ahnung, 15, 20 Minuten, wo ich das gelesen habe, mich hat es total wieder gepackt. Als HSV-Fan muss ich sagen, stand da jetzt nichts, was ich noch nicht wusste. Aber wenn du das nochmal so aufbereitet liest und spannend geschrieben, weil diese Mischung, dass du manchmal ein paar Seiten hast, wo du dieses Spiel förmlich nochmal vor Augen hast, weil es toll beschrieben ist. Und dann, was macht es, also was macht das mit dem Verein? Das ist wirklich toll, weil beides verbindet ja. Wenn der Verein chaotisch geführt wird, dann hat das auch Einfluss auf die Mannschaft auf dem Spielfeld. Aber wie die Mannschaft spielt und die Ergebnisse, die erzielt werden, hat natürlich auch wieder Einfluss darauf, wie der Verein geführt wird. Und das wurde wirklich, zumindest in diesen ersten Seiten, sehr, sehr spannend und toll beschrieben. Und ja, also ich werde mir dieses Buch definitiv kaufen. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und vielleicht habe ich ungewollt ein bisschen Werbung machen können jetzt für dieses Buch, aber nein, also ich werde dafür, also, ne?
Nein, es ist ja auch alles in Ordnung. Also ich werde mir das Ding auch zulegen. Ich habe mit einem dieser Autoren so ein bisschen Schwierigkeiten tatsächlich, und das ist Tobias Escher, weil ich komme mit seiner Art zu schreiben nicht zurecht. Und du hast es ja so ein bisschen jetzt widerlegt, weil ich finde, also ich sollte er das hören, es tut mir wirklich leid, lieber Tobias, aber ich finde es unheimlich langweilig, wie er schreibt. Diese, wenn er da Bleiwüsten produziert und da steht dann was von diametral abkippenden Halbsechsern etc., interessiert mich nicht die Bohne, diese Ausdrucksweisen, wirklich. Es liegt an mir, ich weiß, aber ich komme nicht damit klar. Aber wenn du es jetzt so beschrieben hast, dann klingt das ja erstmal so ein bisschen anders. Ne? Und die ganzen Umstände, die wir normalen HSV-Fans ja nur am Rande mitbekommen und die ich da in so einem Buch dann möglicherweise auch zu lesen bekomme. Also klar, die machen mich schon neugierig, da will ich natürlich alles wissen.
Ich habe jetzt in diesen ersten Seiten nicht eine Sache lesen können, die ich jetzt nicht wusste. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit dem HSV auseinandersetzt, dann, also dass zum Beispiel ja Hoffmann und Katja Kraus, dass sie den Klopp wollten und dass der Beiersdorfer. Ja. Ja, stimmt, da war eine Sache dabei, die fand ich dann doch, die habe ich so zumindest noch nie gelesen. Also Beiersdorfer hat es ja abgelehnt, weil der hat ja noch so eine kleine Kommission mit zwei, drei, also wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ja. Dass man sagt, so wir befassen uns mit möglichen Trainerkandidaten, und dann wurde schon ja angemerkt, ja, der hat ein Dreitagebart und der hat so eine zerrissene Jeans und der passt jetzt irgendwie nicht so. Ne? Und dann, steht zumindest im Buch, hat sich Dietmar Beiersdorfer dran gestört, dass Jürgen Klopp von den Spielern oder auch in dem Umfeld, wo er bisher war, Mainz 05, dass er Kloppo genannt wurde. Und das fand er, das ist jetzt auch nicht gut für die Autorität, wenn du Kloppo genannt wirst. Mhm. Wobei dann in dem Buch man die beiden Autoren sich nicht verkneifen konnten, das sagte oder so dachte Dietmar Beiersdorfer, der überall nur Didi genannt wird. Ja, genau. Ja, also wo du sagst, so, hey, du wirst überall nur Didi genannt, da brauchst du dich aufregen, wenn er so Kloppo genannt wird. Ja, also ja, verrückt. Aber ich möchte einen Satz noch schnell dazu sagen. Ich habe weder ein Problem mit Tobias Escher noch mit Daniel Jovanov. Aber in dem Fall, was du gesagt hast, ich glaube nicht, dass der Tobias Escher zuhört. Wenn ja, sei er herzlich gegrüßt. Aber leider kann ich das 100% unterschreiben, was du gesagt hast. Spielverlagerung.de ist für mich wie Zahnschmerzen. Ja, das kann, ich kann diese intellektuelle Sezierung eines Fußballspiels, ich kriege da null Zugang und ich find's auch völlig daneben. So, und deswegen, ich mag das überhaupt nicht lesen, gar nicht. Aber das, was ich bisher gelesen habe, war halt weniger die abkippende Sechs und was du da alles eben noch gesagt hast, sondern es war halt, dass du nur mal sagst, ach ja, Petrit hat da gespielt und Petreuper war rechts und der Tuchowski war links und ne, und du hast das dann wieder so, du hast das alles wieder so im Auge gehabt, ne? Und also da war jetzt weniger taktisches Geplänkel, sondern wurde mehr beschrieben, ja, letztendlich, wer da auf dem Platz stand und wie das Spiel so lief. Aber
ja, wie gesagt, das also, habe ich auch schon gesagt.
Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Sehr schön. Es reicht ja auch manchmal, man muss ja auch manchmal gar nichts Neues lesen, in Anführungsstrichen. Schadet nicht, aber es reicht ja auch schon, wenn man ab und zu mal andere Blickwinkel derselben Sache, die man schon kennt, einfach mal liest. Und wie denken andere da eigentlich drüber? Und, ja. Denkt man wirklich richtig oder ist man da vielleicht auf dem Holzweg? Also das, ich glaube, wie gesagt, was hast du gesagt, 4. 9. kommst raus am Dienstag jetzt?
Ich glaube jetzt Anfang September, ja.
Okay, na also ein paar Tage länger könnte ich dann auch noch warten, habe ja auch noch was zu lesen, aber ja, wird wohl besorgt.
Ja. So,
das war das literarische Quartett hier wieder. Ne?
Genau.
Wunderbar, wir beiden heute. Großartig. Nee, aber es ist ja auch wichtig. Es ist ja was aus dem Umfeld des HSV, was uns bewegt und dann sprechen wir halt drüber.
Du, wenn schon diese Vollidioten uns zwingen, dass wir nicht über ein Spiel sprechen können, ne, dann machen wir das halt so. Also, wir haben über den Abbruch gesprochen. Wir haben, unglaublich aber wahr, bei einem Podcast, der heißt nur der HSV-Podcast, haben wir mal mehrere Minuten über St. Pauli gesprochen. Und zwar noch nicht mal verrissen. Wir haben über unseren neuen Spieler gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass einer der begehrtesten Spieler beim HSV geblieben ist. Wir haben über das Buch gesprochen, der Abstieg, der das nächste Woche erscheint, was auch sich mit dem HSV zu tun hat. Bleibt eigentlich, glaube ich, nur noch der Blick aufs nächste Spiel Heidenheim oder gibt es sonst noch irgendetwas?
Du hast vollkommen recht. Abschließend zum leidigen Thema St. Pauli, vielleicht doch noch was Positives. Dadurch, dass sie jetzt 5-3 verloren haben, haben sie ein so negatives Torverhältnis bekommen, dass sie hinter uns gelandet sind in der Tabelle. Nur mal eben, wir sind ein Platz hoch, obwohl wir gar nicht gespielt haben. Wir sind jetzt St. Pauli ist 8. Nee, aber ansonsten, Heidenheim, klar, steht vor der Tür.
Ja.
Unser nächstes Spiel, also erstmal ja die Länderspielpause.
Ja,
das heißt,
da machen wir ja jetzt auch eine Pause. Ne?
Ja, genau. Ja. Das hatten wir ja schon gesagt. Wir pausieren jetzt einige Tage. Aber dann steht Heidenheim vor der Tür. Und Heidenheim ist im Moment 11. der Tabelle, denn sie haben jetzt gerade 1-0 verloren, ganz frisch.
Ach, echt?
Ja, sie haben gegen Darmstadt zu Hause 1-0 verloren. Und das bedeutet, sie sind 11. Und wie viele Punkte haben sie, wenn sie 11. sind? Ja, jetzt müsste mein Handy laden. 5 Punkte haben sie. Also ein weniger als wir. Es ist ja, die Tabelle ist ja noch so dicht beisammen. Die ersten 7-8 Spieltage brauchst du ja eigentlich gar nicht raufgucken.
Das hast du schon nach dem ersten Spieltag gesagt. Und hast dann gesagt, wenn wir beim zweiten Spiel das so und so.
Nein, aber aussagekräftig ist sie ja wirklich nicht. Man guckt natürlich rauf, ist ja klar.
Ja, und für uns ist sie jetzt besonders doof, weil wir halt immer 3 Punkte weniger haben, als wir zumindest haben könnten.
Genau.
Vielleicht verlieren wir auch in Dresden, dann ist das so, aber
aber hätten wir in Dresden gespielt und gewonnen, dann wären wir Tabellenzweiter gewesen.
Siehste? Und ganz ohne Scheiß, das fühlt sich dann besser an als Siebter. Und ich weiß nicht, spielen heute noch Mannschaften und morgen am Montag vielleicht auch noch, vielleicht rutschen wir noch weiter runter, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, wir könnten in der Theorie noch runterrutschen, wenn Kiel jetzt zum Beispiel gewinnt. Die spielen gegen Magdeburg. Magdeburg spielen sie. Ja, können sie wohl schaffen, dann rutschen wir wahrscheinlich wieder auf den 8. runter. Ja, aber wie gesagt, 7-8 Spieltage braucht man eigentlich nicht darauf zu gucken. Erst dann hat die Tabelle zumindest für mich eine gewisse Aussagekraft, aber schön über, über einen bestimmten Verein zu stehen, das guckt sich natürlich immer schön an, klar.
Das stimmt. So, ja, also, Heidenheim.
Genau. Kannst du mir als Experte über Heidenheim sagen?
Ja, ich habe natürlich in unser Forum nachgeschaut. Das findet man unter nurderhsv-podcast.de. aber da stand gar nichts. da gab es einen Beitrag aus dem Juni oder so und mehr kam nicht. Ich verfolge Heidenheim natürlich gar nicht. Ich habe einmal diesen wunderbaren Film gesehen, Trainer, diesen Kinofilm, wo über mehrere Trainer ja so, die so eine Saison verfolgt worden sind. Und da war ja auch der Trainer damals Heidenheim dritte Liga, die aufgestiegen sind in die zweite Liga. Und der Trainer ist ja auch heute noch deren Trainer. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt.
Lass mich kurz.
Guck mal schnell nach.
Frank Schmidt.
Heißt
also ein Name, den man sich merken muss.
Heißt der wirklich so Frank Schmidt?
Der heißt Frank Schmidt.
Ehrlich? Genau. Ja, ist gut. Ach, der ist das, ja genau.
Ja, der berühmte Frank
Schmidt. Der berühmte Frank Schmidt. So, aber den Trainer fand ich total sympathisch. Ich fand auch den Verein damals sympathisch, weil die sich immer überlegt haben, Mensch, eigentlich wäre es mal geil, wenn wir in die zweite Liga ins professionelle Fußball aufsteigen würden, aber haben wir eigentlich die Kapazitäten und ist das nicht eigentlich viel zu teuer für unseren kleinen Verein? Also, ich habe mit denen immer noch so eine gewisse Restsympathie, die ganze Zeit, aber ich verfolge sie deswegen nicht. Und ich glaube, sie haben sich ja, glaube ich, Heidenheim für mein Empfinden hat sich doch als eine stabile Zweitligamannschaft etabliert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also nagel mich jetzt nicht darauf fest, wie lange sie schon in der zweiten Liga spielen, aber.
Ich schätze mal 4 Jahre oder so, ja, könnte ich mir jetzt
kommt
vorstellen.
Kommt auf jeden Fall hin, nehme ich dir ab. Und es ist eine solide Zweitligamannschaft, ganz einfach. Und die haben sich in dieser Saison immerhin den Niklas Dorsch vom FC Bayern geangelt. Das ist ein junger Mann im defensiven Mittelfeld. Da haben sich einige schon umgeguckt, den hätten sie gern gehabt. Und der hat auch zu Beginn, zumindest der letzten Saison in der Vorbereitung, da ordentlich bei den Bayern mitgespielt. Dann ist er natürlich außerhalb des Fokus gewesen. Aber Niklas Dorsch, auch schöner Name natürlich, sollte man im Auge behalten. Ich weiß jetzt nicht, ob der gegen uns schon wieder dabei ist, weil ist der ein. Ja, ist egal, aber ist ein guter Mann. Und dann haben sie natürlich den langjährigen Kapitän da vorne, Marc Schnatterer, auch so ein schöner Name.
Oh ja.
Schon im gesetzteren Alter, aber den kennt man natürlich. Und den ist auch in jeder Saison für Tore im rund zweistelligen Bereich dabei. Mal drüber, mal drunter. Also
das wurde das. Ja, das stimmt. Das wurde es gerade gesagt. Das ist in der letzten Zweitliga-Konferenz, die ich gesehen habe, letztes Wochenende.
Ja.
Da hat der bei Sky gesagt, für ihn ist der Schnatterer der beste Zweitligaspieler dieser Saison. Oder er glaubt, dass er es wird oder irgendwie so. Aber, okay. Aber den Namen stimmt, den hatte man dann sofort drauf. Da hast du recht. Der hat
übrigens, lese ich jetzt in dieser Sekunde nach, auch in 3 Spielen 3 Tore schon wieder geschossen in dieser Saison. Also auf den muss man aufpassen, auf jeden Fall.
So, und ich sage dir jetzt 5 Dinge.
Na?
Lasogga, Hunt, Holpi, Sakai. Wen soll ich da noch aufsagen? Es sind alles Helden. Ja, ja. Who the fuck ist Schnatterer oder wie sie alle heißen? Die können gerne mal eine Halbzeit mitspielen, ne? Aber dann ist auch mal Schluss.
Ja.
Und wir spielen zu Hause. Also wir spielen zu Hause.
Ja. Eben, genau.
Also
spielen 11 gegen 57.011. Ne?
Das sind ja, die Frage ist natürlich, werden es wieder 57.000?
Ja, und dann eben nur 50.000. Aber es ist ja, das ist schon eine Macht dahinter.
Ja, ja, ja. Also da glaube ich auch dran. Sieg für den HSV, tippe ich jetzt einfach mal. Oh, das ist geil, ne? Dass man das so sagen kann, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist total bekloppt.
Das stimmt. Ja, ja. Leider nur eine Liga weiter unten, aber nehmen wir natürlich dankend an. Also das werden wir die nächsten Folgen aber noch sehr, sehr häufig sagen. Hoffentlich.
Das stimmt. Wobei, und da kommen wir auch zum Schluss, während wir hier podcasten, wir haben beide haben gesagt, wir machen so 15, 20 Minuten. Jetzt kratzen wir schon wieder fast an der Stunde. Es ist auch ganz schlimm, finde ich. aber gut, wir machen ja auch eine Länderspielpause. Also ne, man braucht sich diese Folge ja nicht im Stück anhören. Man kann sich auch jeden Tag 10 Minuten anhören. Geht ja auch. So, aber was ich gerade lese, wir haben es kurz vor 16 Uhr am Sonntagnachmittag und ein paar unserer HSV-Freunde sind gerade beim U21-Spiel unseres Hamburger Sportvereins. Und der VfB Lübeck führt in der Halbzeitpause mit 0:1. Und Hiel Lücht schreibt, absolut verdiente Führung. Mhm. Erschreckend schwache Vorstellung der U21, die ja eigentlich gar keine ist. Das wirft erneut Fragen auf.
Ah, okay, wegen der Aufstellung, weil so viele Profis mitspielen oder wie könnte er das gemeint haben?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das spielt, aber es könnte natürlich sein.
Ja. Ne? Ja, wir können ja eben mal reinschauen, das ist ja kein Problem.
Mach doch mal.
Also die Aufstellung jetzt darf man da, glaube ich, durchaus sagen, wenn ich sie denn finde. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, wo finde ich die jetzt?
Ja, ich habe jetzt
auf versucht, hsv.de oder was?
Auf kicker.de zu gucken, da steht natürlich nicht.
U21 ist natürlich ein bisschen schwierig, da habe ich U21. Habe ich gerade zum Teamspielerbetreuer.
Wahrscheinlich in der Kicker-App, in der HSV-App oder so könntest du mit Chance da irgendwas finden. Also muss ich zu meiner Schande gestehen, weiß ich jetzt nicht die Aufstellung, aber vielleicht kann man auch irgendeinen Tweet des HSV nochmal auf die Schnelle irgendwie Young Talents oder so. Das müsste ich vielleicht nochmal machen. Dann sieht man, welche Spieler wieder abgestellt sind. Es ist sowieso immer interessant, weil ich mich da so gar nicht mit auskenne. Wenn jetzt so ein Spiel ausfällt gegen Dresden, wer darf denn theoretisch eingesetzt werden? Ne, früher war es ja immer, wenn es die gleiche Spieltagsnummer ist, egal ob Regionalliga oder Bundesliga, dann darf man da nicht eingesetzt werden. Sowas zumindest früher als im Amateurbereich, als ich mich dafür interessieren musste. Ich weiß gar nicht, ob man dann an Spieltag 4 dann nicht in der Bundesliga spielen darf, wenn man an Spieltag 4 jetzt in der Regionalliga gespielt hat. Keine Ahnung.
Oh Gott, das weiß ich auch nicht.
Ja, also aber du hast jetzt auf die Schnelle auch nichts gefunden wahrscheinlich.
Nein, Nein, ich habe nur, und da merkt man mal, wie super vorbereitet ich bin, ich habe nur gelesen, dass unser neuer Spieler He Chang Wang ausgeliehen ist. Der ist ja nur ausgeliehen.
Ja, ja, ja. Okay, das hätte ich dir allerdings auch sagen können. Ja, leider wieder nur
von wem denn?
Von dem bösen Verein, von FC Salzburg heißt er ja international.
FC Salzburg, ja genau.
Die roten Bullen.
Alles klar. Ja gut, aber ganz ehrlich, alle Red Bull-Mannschaften stehen natürlich für ein ziemlich schnelles, offensives Spiel. Ne? Also ja, ist ja
ein guter Mann und der ist, glaube ich, in der Hauptsache wirklich ganz, ganz vorn im Sturm anzusiedeln, aber kann eben auch auf beiden Außen und ich sage mal...
Er kommt doch für Samperio, ne?
Genau, so das ist so... Ja, eben, das ist so die Begründung, den zu holen. Also insofern soll er wohl auf den Außen eingesetzt werden. Und ich sag dir, auch wenn er eigentlich Stürmer ist und nur ausnahmsweise auf den Außen spielen sollte, der bringt ja eine solche Qualität mit. Das dürfte für die zweite Liga Deutschlands auch reichen, ne? Auch wenn das nicht seine Hauptposition auf den Außen ist. Das dürfte reichen. Naja. So, ich habe jetzt inzwischen auch die Aufstellung unserer U21 gefunden.
Na, sag mal schnell.
Und Morten Behrens, okay, dann aber auch Jonas David zum Beispiel, Ambrosius in der Innenverteidigung, dann haben wir Behunek, der ja ewig gesagt wird, das ist unser nächster Stammrechtsverteidiger, Jatta spielt von Beginn an, Ariane Ferrati, der zum Profikader gehört und Manuel Winsheimer auch von Beginn an, also das sind jetzt fünf Namen, wo ich sage, okay,
eigentlich
in der Tendenz eher nach oben als nach unten guckend. Ja, also insofern hat hier Lüchter nicht ganz Unrecht, ne? Aber wie gesagt, das sind ja alles keine fertigen Bundesligaspieler, insofern naja.
Es gibt so viele,
nur für 0-1. Ja.
Es gibt so viele Vorteile für dieses Medium-Podcast, ich finde das ja total geil, deswegen mache ich das ja schon seit Jahren, aber es gibt auch ein, zwei Nachteile. Der Nachteil ist, wenn ihr das jetzt hier hört, dann wisst ihr schon lange, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Für uns ist nur ein Halbzeitstand und ihr lacht euch vielleicht kaputt, weil ihr sagt, mein Gott, wir haben da nachher noch 5-1 gewonnen oder wie auch immer. Deswegen, lasst uns über diese ungelegten Eier nicht sprechen. Ich würde sagen, das Wetter an diesem Sonntag ist so schön. Ich werde jetzt gleich nochmal mit den Hunden rausgehen. Und ich fand es aber super, Sascha, dass wir gesagt haben, nee, wir lassen uns von den Vollidioten in Chemnitz, lassen wir uns von den Björn Höckes dieser Welt, lassen wir zumindest nicht uns unseren Podcast kaputt machen. Und wir haben uns gemeldet, vielleicht auch mal mit Themen außerhalb der aktuellen HSV-Welt. Ist ja vielleicht auch mal ganz schön. Und dann freue ich mich, wenn wir in der nächsten Folge wieder über das Spiel gegen Heidenheim sprechen, wenn wir dann auch die Szene des Spiels wieder diskutieren können. Und bis dahin bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich freue mich aufs Feedback in unserem Forum und auf Twitter.
Genau, dem schließe ich mich vollumfänglich an. Es gibt nichts mehr zu sagen, was mir jetzt noch einfiele. Außer, nein, ich könnte mich nur wiederholen. Ne? Also, was steht auf dem T-Shirt? Nazis raus aus den Stadien.
Genau.
Und in der Podcast-Szene habt ihr auch nichts verloren. Und mehr lässt sich nicht zu sagen. Kein Fußbreit in Nazis. Und insofern, schönen Sonntag.
Danke. Schönen Sonntag, schöne Zeit. Wir hören uns nach dem Spiel gegen Heidenheim wieder. Tschüss aus Hamburg.